Ich predige heute über denselben Bibeltext, wie ich am Ewigkeitssonntag gepredigt habe, weil dieser Bibeltext nämlich die neue Jahreslosung für 2026 beinhaltet. Ich habe einige Passagen aus der Predigt von damals mit in diese Predigt mit hineingenommen, besonders natürlich an die, die sich gut erinnern können, ne? Aber die Predigt ist trotzdem eine ganz andere. Auf dem deutschen Ableger des US-amerikanischen Musiksenders MTV Deutschland gab es ab dem Jahr 2004 einmal eine Sendung, die nannte sich Pimp My Car. In dieser Sendung wurden alte Autos gezeigt und vorgeführt, die zu hochqualifizierten und vollpräparierten Pimp-Mobilen umgerüstet wurden. Meistens gehörten diese alten Autos Menschen, die sich ein neues Auto nicht leisten konnten. In deren Umfeld waren dann Menschen, die sich an MTV wandten mit der Bitte, das alte Auto der betreffenden Person so in so ein Pimp-Mobil umzurüsten. Präsentiert wurde diese Sendung dann von dem dunkelhäutigen US-amerikanischen Rapper und Schauspieler Xzibit. Völlig überraschend stand Xzibit dann vor den verdutzten Autobesitzern, um ihr Auto abzuholen, denn jedes Mal sollte diese Aktion nämlich eine Überraschung für den oder die Autobesitzer oder Autobesitzerinnen sein. Und dann ging es los. Erst wurde überlegt, wie das alte Auto hinterher aussehen soll. Dann wurde in Zeitraffer das Zerlegen der Autos gezeigt. Fast nichts an diesen alten Autos blieb im Original erhalten. Dann wurden die vorherigen Überlegungen, wie das Auto aussehen soll, in die Tat umgesetzt. Wenn das Auto dann fertig umgebaut war, wurde mit dem Besitzer oder der Besitzerin ein Termin und ein Ort vereinbart, wo das nun völlig umgebaute und neu gestaltete Auto präsentiert werden sollte. Und jedes Mal war es für die Besitzer oder Besitzerinnen ein überwältigendes Ereignis und Ergebnis, ihr jetzt völlig überarbeitetes Auto in Empfang zu nehmen. Nicht selten flossen dabei auch Tränen der Freude. Doch eines bleibt immer gleich. Egal, ob ein Auto alt, neu oder eben völlig neu umgestaltet wird. An der irdischen Vergänglichkeit dieser Autos ändert das nichts. Irgendwann wird jedes Auto alt oder wieder alt und fängt an, immer mehr kaputt zu gehen, bis wir entnervt unser Auto zum Schrottverwerter bringen und es ihm dann überlassen. Doch nicht nur bei Autos ist dies zu sehen. Alles, was irdisch ist, ist dem Zerfall und der Vergänglichkeit preisgegeben. Tagtäglich sehen wir das an dem Staub, der uns überall umgibt und gegen den wir oft verzweifelt ankämpfen und trotzdem Verlierer bleiben. Ganz anders ist dagegen das, was von Gott kommt und himmlisch ist. Noch leben wir im Irdischen, doch Gott hat uns in seinem Wort der Bibel bereits angekündigt, dass das nicht so bleiben wird. In der Jahreslosung für dieses Jahr 2026 kommt das sehr gut zum Ausdruck. Dazu lese ich aus Offenbarung 21 die Verse 1 bis 7 nach der Gute Nachricht Bibel. Der neue Himmel und die neue Erde. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, jetzt mache ich alles neu. Zu mir sagte er, schreib diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort, ja, sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Dem gebe ich Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Gott macht alles neu. Deshalb erstens, das Irdische geht. Endlich. Es ist vorbei. Alles ist vorbei. Alles Alte ist verschwunden. Die Niederlage des Satans war schon länger besiegelt. Der erste Himmel und die erste Erde waren geflohen. Nachdem sie den großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, erblickt hatten. Auch das Endgericht lag schon zurück. In diesem Gericht wurden viele Bücher aufgeschlagen. Darin waren die Taten aufgeschrieben. Und noch ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Alle Menschen wurden nach diesen Büchern gerichtet und jeder erhielt sein Urteil nach seinen Taten. In Kapitel 20 am Schluss lesen wir, dass der Tod und die Totenwelt in den See von Feuer geworfen wurde. Dieser See ist der zweite, endgültige Tod. Und alle, die nicht im Buch des Lebens standen, wurden in diesen See aus Feuer geworfen. Dies alles war nun endgültig vorbei. Nichts von dem Alten war mehr da, auch das Meer nicht. Nun endlich konnte Gott das von ihm Neugeschaffene seinem Volk zeigen, geben und mit ihm teilen. Aber bevor ich auf das Einzelne eingehe, was Gott neu machen wird, erinnere ich dich an den Anfang der ersten Schöpfung. Wie war denn die Schöpfung, nachdem Gott alles geschaffen hatte? Wir lesen im ersten Buch Mose, und siehe, alles war sehr gut. Gott hatte also alles sehr gut gemacht. Als Krönung der Schöpfung hatte er den Menschen gemacht, also uns, als sein Ebenbild. Als sein Ebenbild sollten wir seine Schöpfung bewahren und bebauen. Gott gab und gibt uns Menschen den Auftrag, uns seine Schöpfung untertan zu machen. Er gab und gibt uns den Auftrag, sie zu nutzen, mit allem, was sie an der Oberfläche preisgibt, aber auch mit dem, was sie im Innern verbirgt. Wir sollten sie so nutzen, dass sie sich nach unseren Eingriffen auch immer wieder erholen kann. Doch was hat der Mensch, was haben wir als seine Ebenbilder aus seiner Schöpfung gemacht? Irgendwann war uns eben nicht mehr genug, nur noch das für unser Leben Notwendige dann der Natur zu entnehmen. Wir machten sie uns nicht nur untertan. Nein, wir fingen an, über Gottes gute Schöpfung zu herrschen. Wir fingen an, Gottes gute Schöpfung auszuplündern und zu zerstören. Seitdem leidet die Schöpfung und wird noch so lange leiden, bis sie von etwas Neuem abgelöst wird. Schon Paulus vor 2000 Jahren stellte fest, dass die ganze Schöpfung stöhnt und der Sinnlosigkeit und der Vergänglichkeit ausgeliefert ist. Aber nicht etwa, weil die Schöpfung selbst daran schuld ist, sondern weil Gott es in seinem Strafgericht gegenüber Adam und damit auch gegenüber uns so verfügt hat. Deshalb ist diese erste Schöpfung und alles Geschaffene der Vergänglichkeit preisgegeben. Und deshalb wird diese irdische Schöpfung irgendwann verschwinden. Und deshalb wird Gott etwas Neues schaffen, etwas Himmlisches, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Doch noch leben wir auf dieser Erde, die der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Und das sind die Verhältnisse auf dieser Erde, wie sie bisher waren und auch heute noch sind. Eine Welt voller Geschrei, Schmerzen, Leid, Krieg und Tod. Ist denn dann die Information des Johannes, dass Gott etwas Neues schaffen will, falsch? Nein, denn Gott kommt ja nicht zum ersten Mal zu uns. Derselbe Johannes hat von dem ersten Kommen Jesu auf dieser Erde vor 2000 Jahren geschrieben: Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Mit Jesu Worten und Taten ist also bereits jetzt schon etwas von dieser neuen Welt Gottes in unsere alte hineingekommen. Jesus hat deutlich gezeigt, dass er Macht hat über Sünde, Krankheit und Tod. Das unterstreicht die Richtigkeit der Nachricht des Johannes. Und doch bleibt der Unterschied zwischen dem, was wir Menschen neu machen können, und der endgültigen Verheißung, dass alles neu wird. Es bleibt der Unterschied zwischen dem, was wir tun, in den endlichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, und dem, was Gott tut, mit seinen unendlichen Möglichkeiten. Ich glaube, gerade heute ist nichts nötiger als die Fähigkeit, das wieder zu unterscheiden. Das können wir aber nur, wenn die Sehnsucht eine Sprache behält, die über einen Menschen, die über alles Menschenmögliche hinausdenkt und hinaus hofft. Nur dann, wenn unsere Sehnsucht sich ausstreckt nach dem, was Gott schaffen kann, will und wird, können wir auch wahrnehmen und glauben, dass Gott alles neu machen wird. Denn Gott macht alles neu. Deshalb zweitens, das Himmlische kommt. Das Himmlische kommt und es wird das Irdische ablösen. Das berichtet uns die Bibel immer wieder. Denn da ist mehr im Spiel als der Gedanke, dass das Spätere eine qualitative Steigerung der Gegenwart enthält. Da ist auch mehr im Spiel als nur ein Auferstanden aus Ruinen. Nirgendwo in der Bibel ist davon die Rede, dass Gott den ständigen Fortschritt vom Schlechteren zum Besseren garantiert. Gott ist nicht ein Gott des Fortschritts, sondern des Neuen. Und dieses Neue trägt nichts Altes in sich. Das Neue entsteht nicht dadurch, dass die Teile des Alten wie ein Puzzle neu kombiniert werden. Das Neue, das auf das wir christusgläubigen Menschen warten und nach dem wir uns sehnen, ist deshalb nicht von Menschen zu schaffen. Nicht durch menschlichen Willen, nicht durch menschliche Kunst oder durch menschliche Arbeit. Das Neue, von dem Johannes spricht, kommt von Gott höchstpersönlich selbst. Es kommt von Gott aus dem Ewigen und ist deshalb neu. Es lässt sich nicht erzwingen. Für dieses Neue können Menschen nur bereit sein. Diese Bereitschaft beinhaltet das Wissen darüber, dass das Alte vergehen muss und daher zerbricht, sowohl innerlich als auch äußerlich. Wer mit aller Macht versucht, an dem Alten festzuhalten, wird daran scheitern. Denn das Alte ist nicht mehr zu retten. Wenn Johannes berichtet, wie Gott sagt: Siehe, ich mache alles neu, dann weist dieses Ich auf die Quelle des Neuen hin, auf Gott, der in Jesus Christus das Neue hat sichtbar werden lassen. Gott selbst ist es, der das Neue in uns und unter uns werden lässt. Die Sehnsucht nach dem Neuen ist ein Abglanz der Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Diese markante und persönliche Aussage von Jesus Christus in der Offenbarung gibt uns die Zuversicht, dass er dieses Heilszeitalter zu einem guten Ende führen wird. Mit den Aussagen in den zwei letzten Kapiteln im Buch der Offenbarung erkennen wir klar, dass wir wiedergeborene Christen nicht auf das endgültige Chaos und den Weltuntergang warten, sondern auf eine herrliche Zukunft, die Jesus uns vorbereitet. Denn Jesus verheißt ja schon seinen Jüngern, dass er zum Vater geht, um für uns die ewigen Wohnstätten vorzubereiten. Er sagt weiter, dass er nach der Vollendung dieser Wohnungen wiederkommen wird, um uns heimzuholen. Das ist die bevorstehende weitere Ankunft, auf die wir warten. Die Adventszeit erinnert uns daran. Das Wort Adventus im Lateinischen heißt auf Deutsch Ankunft. So wie Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem in einer Notunterkunft zum ersten Mal gekommen ist, so wird er ein weiteres, zweites Mal kommen, dann aber in Macht und Herrlichkeit. Paulus beschreibt diesen Vorgang in 1. Thessalonicher 4 in den Versen 12 bis 18 recht genau. Er rundet diese Umschreibung mit der Aufforderung ab: So tröstet und ermutigt euch einander mit diesen Worten. Wir sollen uns vorbereiten, dass wir jederzeit startklar sind und Jesus freudig erwarten können, weil dann eine vollkommene Herrlichkeit für uns anbrechen wird. Er wird in jeder Hinsicht alles neu machen. Wir werden dann einen vollkommenen Auferstehungsleib bekommen, der niemals mehr verwesen wird und in dem allem perfekt funktionieren wird. Da gibt es keine Einschränkungen mehr. Auf das dürfen wir uns ganz besonders freuen. Jesus sagt auch in der Offenbarung, dass alles mögliche Negative beseitigt werden wird. Kein Tod, kein Leid, kein Schmerz und keine Tränen wird es dann mehr geben. Und wer gibt uns denn die Garantie, dass wir dies wirklich auch erleben werden? Es ist Jesus Christus höchstpersönlich. Es ist Jesus Christus, Gottes Sohn, der uns durch seinen Heiligen Geist diese Zuversicht gibt, dass wir einmal auch das Ziel erreichen werden. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir: Lasst uns deshalb aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Paulus konnte dies auch zuversichtlich den Philippern schreiben. In Philipper 1, Vers 6 schreibt er: Denn ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis zum Tag Jesu Christi. Dieser Zeitpunkt ist die Wiederkunft Jesu Christi. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er uns verwandeln und in seine Ewigkeit hineinführen. Damit wir dahin kommen, ermutigt Paulus nicht nur die Philipper, sondern auch uns. So schreibt Paulus an die Philipper: Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wir leben in einer schwierigen und glaubensfeindlichen Umwelt. Große Herausforderungen sind zu bewältigen. Und die Zukunft sieht auch nicht rosig aus. Jesus aber sagt uns: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost und ermutigt, denn ich habe die Welt überwunden. Das ist die Zuversicht, die Jesus uns gibt, jeden Tag neu. Mit dieser Zuversicht können wir unsere Herausforderungen bewältigen. Mit dieser Zuversicht lässt es sich auch in dieser irdischen Welt leben. In uns sind wir schwach und stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir rückfällig werden und in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Gott aber verheißt uns hier eindeutig, dass er nicht in uns etwas anfängt, das dann auf halbem Weg wieder liegen bleibt. Er wird das Kunstwerk vollbringen und vollenden, bis er uns einmal in der Ewigkeit zurufen wird: Kommt herbei, ihr Gesegneten des Herrn. Ich fasse zusammen: Gott macht alles neu. Deshalb erstens, das Irdische geht. Diese Welt wird vergehen. Das wird uns im Wort Gottes mehr als einmal angekündigt. Darum, klammere dich nicht an das, was mit dieser Welt vergehen wird. Gott macht alles neu. Deshalb zweitens, das Himmlische kommt. Gottes neue Welt kommt. Darum klammere dich an den, der dir einen Platz in dieser neuen Welt geben kann. Klammere dich an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der dir eine Wohnung in Gottes neuer Welt geben kann und will. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes Jahr.